Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen, ich darf euch ganz herzlich zu unserem neuen Podcast des Klinikums Esslingen, dem Podcast Deine Gesundheit, herzlich begrüßen. Wir haben heute eine Ärztin bei uns, die Frau Eva Rapp. Hallo, liebe Frau Rapp.
Ja, hallo, guten Tag.
Ja, schön, dass Sie da sind. Wir haben nämlich heute ein ganz besonders spannendes Thema, finde ich, auf der Tagesordnung, nämlich die Kombination aus Psyche und Gesundheit. Sie sind Psycho-Onkologin. Vielleicht können Sie den Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz erzählen, was ist denn eine Psycho-Onkologin?
Ja, die Psycho-Onkologie beschäftigt sich mit der psychosomatischen und psychotherapeutischen Versorgung von Patienten, die eine Tumorerkrankung haben hier am Klinikum Esslingen. Und wir sind da auf den unterschiedlichen Stationen im Haus unterwegs und kommen für stützende Gespräche auf die Patienten zu, die sich hier in Behandlung befinden.
Super spannend, was dann genau passiert, da kommen wir gleich noch dazu. Sie sind von Haus aus was für eine Ärztin?
Ich bin Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
Okay. Und war das schon immer Ihr Traum, diese Fachrichtung zu wählen? Oder sind Sie da so im Studium, währenddem Sie Medizin studiert haben, dann langsam in die Richtung gerutscht? Gibt's ja beides.
Ja, es war eher so Zweiteres, was Sie gerade sagten. Also ich habe immer geschwankt zwischen Allgemeinmedizin und Psychosomatik, habe dann nach dem Studium erst in der inneren Medizin 1,5 Jahre gearbeitet, um mir diesen Weg auch offen zu halten sozusagen. Dann war ich 1 Jahr lang in der Psychiatrie. Und bin jetzt seit 2014 schon hier am Klinikum Essling in der Psychosomatik.
Okay. Und passt? Haben Sie Ihre Richtung gefunden?
Genau, ich bin angekommen, würde ich sagen.
Ja. Sehr schön. Ja. Okay, sehr spannend. Wenn man jetzt als Psycho-Onkologin wie Sie arbeitet, dann haben Sie ja auch schon angedeutet, ist man ja so im ganzen Haus unterwegs, hat nicht so eine Station mit den Menschen, die da täglich arbeiten, sondern wandelt durchs Haus. Ist das was Sie gut finden oder ist das was Ihnen da so auch fehlen könnte an Heimat sozusagen?
Nö, das finde ich, also mir fehlt nichts. Ich finde es richtig spannend und gut, auch weil ich ja gerade die Allgemeinmedizin erwähnt habe und da ist ja auch so alles mit drin und das habe ich jetzt hier im Alltag auch. Also mal neurologische Patienten, chirurgische, internistische, das ist so die Mischung, die sich da auch so ein bisschen fügt dann oder zusammenfügt. Und trotzdem haben wir von der Psychosomatik aus auch unsere Besprechungen und da bin ich dann auch
das
im Heimathafen.
Das ist dann die Heimat, genau. Ja. Wunderbar. Ja. Ja, wenn Sie als Psycho-Onkologin gerufen werden, wer ruft Sie denn da?
Also unterschiedliche Wege gibt es da. Häufig sind es einfach die Stationsärzte, die im Computersystem, im SAP eine Anmeldung, Anforderung stellen, uns teilweise auch anrufen und schon mal ein paar Informationen zum Patienten geben. Manchmal sind es auch die Pflegekräfte, die anrufen und sagen, können Sie mal ganz schnell vorbeikommen, wenn irgendwas Akutes ist. Und der Standardweg ist einfach über eine
Anmeldung.
Ja, eine Konsilanforderung, so sagen wir.
Okay. Und dann laufen Sie los sozusagen und gehen dann zu dem Patienten, zu der Patientin vor Ort.
Ja, meistens hole ich mir noch ein paar Vorinformationen über das Computersystem, also gucke, was so an Laborwerten vielleicht da ist, was an Befunden gemacht wurde, wie so der Stand ist, dass ich schon mal einen Einblick habe und gucke auch in der Verlaufsdokumentation, wurde mit den Patienten besprochen, was wissen die schon, was steht vielleicht gerade an oder rufe sogar den Stationsarzt noch oder erwische ihn auf Station und frage danach und dann kriege ich noch mal ein paar Vorinfos, ob es konkret eine Fragestellung gibt oder was der Grund ist, ob da irgendwas.
Sie haben es schon gerade so ein bisschen angedeutet, Sie sind bei den onkologischen Patienten, natürlich Psycho-Onkologie, das macht ja auch Sinn, aber Sie haben auch gerade gesagt in der Neurologie, also durchaus auch mal ein anderes nicht-onkologisches Krankheitsbild?
Genau, weil also übergeordnet ist es der Konsiliardienst, wo ich beschäftigt bin und der sieht Patienten im ganzen Klinikum, bei denen sich eine psychosomatische oder psychiatrische Fragestellung ergibt und deswegen ein Teil der Patienten, ein Großteil sind die onkologischen Patienten, aber nicht nur. Ja, genau, das ist richtig.
Okay, also überall, wo es eine Fragestellung gibt mit der Krankheitsverarbeitung, kann man das so sagen?
Ja, genau, mit Krankheitsverarbeitung oder wenn die Patienten eine psychische Vorerkrankung mitbringen, wo es darum geht, reicht die Medikation noch aus, müssen wir da was vielleicht wegen Blutwerten umstellen oder der Verdacht aufkommt, bei neurologischen Patienten ist das manchmal, könnte da auch eine psychosomatische Ursache dahinter stecken. Mhm. Wir finden keine Erklärung für die Symptome der Patienten, dass wir da mit ins Boot kommen und unsere Abklärung machen. Ja.
Spannend. Wie ist es denn, wenn Sie da jetzt so hinkommen und freuen sich da immer alle oder gibt es da auch Skepsis? Früher war es ja sehr verpönt, die Psychologen oder die Hirnklempner oder die, gibt ja richtige Schimpfwörter hier bei uns im Süden, na, musste nachts wie Falten. Also das war ja, ist ja durchaus auch mit so einer, vielleicht auch Generationen, mit so einer Skepsis behaftet?
Ja, die begegnet mir schon immer wieder. Und deswegen machen wir es häufig auch ganz niederschwellig, sage ich mal, dass ich mir einfach vorstelle, sage, es gibt die Möglichkeit, dann haben die Menschen schon mein Gesicht gesehen und vielleicht die Fantasien, die da sind, sind dann eher abgebaut. Das ist ja ein ganz normaler Arzt, Ärztin, die auf mich zukommt und ja.
Also begegnet Ihnen schon nicht nur Begeisterung sozusagen.
Ja, wobei ich lese das aus den Verlaufsdokumentationen immer raus, dass die Pflegekräfte das zum Beispiel vorschlagen und dann steht manchmal, Patient lehnt das ab und dann ist manchmal so ein Widerspruch oder manchmal gehen wir dann auch gar nicht hin und manchmal ist es so, das stimmt, ja.
Aber es gibt auch die Fälle, wo sie dann das Eis brechen.
Ja, genau, also so eine gewisse Skepsis, was sich denn jetzt übers Reden mit der Erkrankung verändern soll, die begegnet mir schon immer wieder. Auch bei den onkologischen Patienten, dass die sagen, sie können ja meinen Tumorzellen nicht kleiner reden, wir können die jetzt nicht wegreden. Und da sage ich dann immer, dass ich sie einladen möchte, mal zu gucken, ob sich durch ein Gespräch was verändern kann. Mhm. Und da steigen dann schon die meisten drauf ein. Und
Ja, so eine Diagnose ist ja für viele Menschen schon ein ganz großer Einschnitt in ihrem Leben oder in der Familie insgesamt wahrscheinlich auch.
Ja, da gibt es so eine, finde ich, ganz arg schöne Metapher, die das so beschreibt, wenn man so eine Krebsdiagnose bekommt, dass man sich fühlt, als würde man in einem fremden Land aufwachen, ganz plötzlich. Versteht die Sprache nicht, versteht die Verkehrsregeln nicht, weiß nicht, warum man hier ist und ja, wie man dahin kam auch. Und ich verstehe uns Psycho-Onkologen dann so, dass wir die Leute unterstützen, begleiten als Begleiter, als Berater auf diesem Weg, dass sie sich zurechtfinden, dass wir die Sprache ein Stück weit erklären und einfach gemeinsam schauen, woher komme ich und wohin will ich gehen. Da eine Orientierung bieten, sie so unterstützen.
Ich kann mir auch vorstellen, gerade das ist ein schönes Bild mit dem fremden Land, weil da sind ja auch dann ganz viele Ängste mit verbunden. Was ist jetzt hier? Was passiert mit mir? Wird das nochmal besser? Was kann ich tun? Was ist mit meiner Familie? Sind das so die Fragen? Ja. Oder?
Ja, und auch diese Angst, das sage ich dann auch ganz oft, die ist ja ein Stück weit realistisch. Also sie entspricht der Realität. Das Leben ist bedroht, man ist mit dem eigenen Tod konfrontiert.
Viel Unsicherheit.
Genau, hatte so eine Situation noch nie. Also die meisten kommen zum ersten Mal in die direkte Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit. Wie geht's meiner Familie damit? Angst vor Schmerzen, Angst vor diesen ganzen Untersuchungen, die auch negativ behaftet sind. Angst an der Lebensqualität, Einschränkungen zu haben, Angst.
Und man kann es ja dann tatsächlich nicht wegreden, also durch Reden muss leider trotzdem dann die Untersuchung sein oder bestimmte Operationen oder Behandlungen, die gehen ja leider dann davon nicht weg. Ja. Was kann es aber dann helfen?
Also wir unterstützen, denke ich, oft in dem Bereich, dass wir den Menschen helfen, zu erkennen, dass sie trotzdem einen Handlungsspielraum haben. Also es sind ganz oft auch Gefühle der Ohnmacht und der Hilflosigkeit, denen sie dann ausgesetzt sind. Und wenn wir gemeinsam gucken, es sind jetzt veränderte Lebensrahmenbedingungen und wir können trotzdem schauen, wo haben sie Einfluss, was können sie verändern und auch zu gucken, was brauche ich denn überhaupt? Viele kommen dann auch in so ein Nachdenken über das gesamte Leben, so eine Lebensbilanz und hinterfragen den eigenen Lebensrhythmus, den Modus, den sie haben. Ist das überhaupt alles sinnvoll für mich? Was mache ich da mit mir die letzten Jahre? Wie gehe ich mit mir um? Und nehmen sich dann so ein bisschen mehr in den Fokus und gucken so ein bisschen nach den eigenen Bedürfnissen.
Vielleicht zum ersten Mal.
Genau, ja. Manchmal ist es echt wie so ein Wachrütteln auch, was Ja.
Dass man viel so in Frage stellt.
Ja. Macht dann auch wieder Angst und Unsicherheit. Darf ich das jetzt hinterfragen? Darf ich mich vielleicht höher rücken oder wichtiger nehmen? Und
Ja, gibt ja auch, also eine gute Bekannte von mir, die hat da auch danach ihr Leben geändert. Mhm. Also sie hat jetzt nicht ihre Familie verlassen, aber sie hat ihren Job aufgehört und hat dann was ganz anderes gemacht, was sie gefühlt, würde ich glauben, von ihr sagen zu können, schon immer machen wollte, sich aber nie getraut hat. Gibt sowas öfter?
Ja, schon, dass also wirklich mal geguckt wird, was mache ich denn, warum habe ich das gemacht? Und wenn ich weiß, mein Leben ist endlich oder diese Erfahrung bewusster gemacht habe, zu gucken, will ich das weiter so machen die nächsten Jahre? Oder gibt es vielleicht Träume, Wünsche, die immer schon da waren, die ich mich nicht getraut habe, in die Tat umzusetzen, die jetzt dann in dieser Bedrohung ja nach vorne rücken dürfen und an denen sich dann orientiert werden darf. Mhm. Ja.
Ja, das ist sehr spannend. Ich denke, wenn man in dieser besonderen Situation, in der sich die Menschen befinden, die Menschen begleitet, so wie Sie das ja tun, und versucht, ihnen in dem fremden Land Orientierung zu geben, wie Sie das so schön ausgedrückt haben, was macht das mit Ihnen?
Ich werde auch automatisch mit meiner Endlichkeit konfrontiert, also das, was wir Menschen gerne verdrängen, uns damit zu befassen. Dabei mit jedem Tag, der vergeht, gehen wir alle näher auf den eigenen Tod zu und damit werde ich konfrontiert. Aber ich sehe das als Chance, das, was jetzt da ist, mit Dankbarkeit zu erleben, da nicht selbstverständlich über Dinge hinwegzugehen und einfach auch bewusster, achtsamer im jeden Tag zu gehen. Ja. Zu gucken, ja, was habe ich.
Wahrscheinlich ist es eigentlich so ein guter Rat an uns alle, sich da im Jetzt ein bisschen zu sein und für vieles auch dankbar zu sein, was einem so über den Tag begegnet. Wir sind ja so in Deutschland sehr schnell immer am Meckern und alles ist schlimm. Tut uns vielleicht selber ja auch nicht gut.
Ja, oder genau das zu hinterfragen, wenn man sich über was aufregt, lohnt sich das? Also in Relation zu meinem gesamten Leben oder Situation gerade, möchte ich mich darüber überhaupt aufregen und dem so viel Raum geben? Oder kann ich sagen, okay, ich gehe zum nächsten Schritt und lasse das gar nicht so zu, das Meckern oder sich anstecken lassen von Gemecker und so.
Ja, ne? Genau. Mir begegnet das oft bei dem Thema des Älterwerdens, dass dann alles um Gottes Willen schon 50, oh Gott, 60, wo eine gute Freundin, die auch Psycho-Onkologin ist, zu mir gesagt hat, Mensch, die können doch alle froh sein, dass sie so alt werden dürfen. Das ist doch ein Geschenk. Ganz viele Menschen haben durch Krankheiten gar nicht die Chance, das überhaupt erleben zu dürfen. Warum sind da alle immer so unglücklich drüber?
Ja, das kenne ich auch und so geht es mir auch. Also einfach zu sagen, schön, ich bin 40, ich bin 50, ich bin 60 geworden. Also
genau,
das in einer ganz anderen Perspektive zu sehen.
Ja, genau. Also es hat mir wirklich geholfen, weil ich gedacht habe, ja stimmt eigentlich, wie blöd, sich darüber zu beschweren oder unglücklich darüber zu sein, dass man das Alter erreichen darf.
Ja,
genau. Ja. Nochmal ein guter Appell an alle, das hier und jetzt wertzuschätzen und sich da auch nicht so von Kleinigkeiten irritieren zu lassen, die einen vielleicht nerven könnten am Tag. Würden Sie sagen, dass diese Begleitung eigentlich jedem Kranken gut tun würde? Oder würden Sie da sagen, ja, vor allem bei den jetzt, wir haben es gesagt, onkologischen Erkrankungen, schweren Erkrankungen, die eine Lebensendlichkeit irgendwie so schon im Wort bei den Leuten mittransportieren.
Also bei den onkologischen vor allem und bei denen, die recht lange in der Klinik sind, finde ich es auch sinnvoll, weil die einfach aus ihrem Alltag rausgerissen werden und diese Klinikstrukturen mit den ganzen festen Abläufen und Verunsicherungen, da ist es auch gut, einen Begleiter zu haben, denke ich, der einen da so durch begleitet, immer konstant da ist, Ansprechpartner ist, den Verlauf kennt und zusätzlich zur Familie da ist. Also das ist auch bei den onkologischen Patienten. Manche sagen dann, ich rede mit meiner Tochter und mit meinem Mann rede ich und das ist gut, das unterstütze ich dann auch. Und dennoch sage ich, es kann auch hilfreich sein, mit jemand primär Fremden zu sprechen, weil die Angehörigen werden gerne geschützt, die will man nicht mit den Emotionen zusätzlich belasten und wenn dann die Emotionen von denen zurückschwappen, dann ist man damit konfrontiert Und bei jemand Fremden oder primär Fremden kann man da häufig alles erstmal auch zulassen und zeigen und muss sich nicht zusammennehmen oder zusammenreißen, wie viele auch gern.
Kostet ja dann auch wieder Kraft.
Genau, genau.
Wenn man sich dann nochmal beherrschen muss und manches kann man auch erstmal aussprechen. Bei jemand Fremdem denke ich dann tatsächlich leichter, weil dann kann man sich auch mal trauen, irgendwas zu sagen, womit man die Familie nicht verschrecken will, sozusagen. Ja.
Ich sage auch immer, bei mir dürfen sie alles sagen, auch an Schimpfworten und alles, was an Emotionen vielleicht sonst irgendwie geschönt wird, weil man denkt, so darf ich mich jetzt nicht zeigen. Bei mir dürfen sie alles.
Also. Super. Mich würden noch zwei Sachen sehr interessieren. Das eine ist, ich hatte es vorher schon mal so ganz kurz ein bisschen angerissen, das Thema Alter. Also gibt es Menschen, die, wäre jetzt mal so meine platte These, wenn sie älter sind, dann mehr Schwierigkeiten haben, diese Hilfe von ihnen anzunehmen. Und die Jüngeren, wo eben so das Thema Psyche vielleicht schon mehr in aller Munde ist, nehmen es besser an? Gibt es da was Sie erfahren?
Nee, eigentlich kann ich das so nicht bestätigen. Das ist eher manchmal überraschend, dass dann auch Ältere da sind und sagen, da fällt mir ein und das beschäftigt mich noch im Zusammenhang mit der Erkrankung jetzt. Und dann kommen da ganz viel reflektierte Gedanken schon. Und das Gefühl ist, es tut denen richtig gut. Die haben da eigentlich nicht mehr Hemmungen.
Nee, so okay, nicht, super. Und Frauen, Männer? Das wäre ja auch noch so eine so ein kleines Vorurteil, genau, dass die Frauen da vielleicht leichter sich tun.
Das würde ich eher sagen, kommt von der Persönlichkeit her.
Okay.
Also auch manchmal vom Beruf, dass es, wenn es ganz fremd ist, jetzt über die Gefühle zu sprechen, dass es dann eher so einfach fremdes neues Land ist, dann auch einfach das Sprechen schon mal, aber ganz pauschal kann man das
nicht. Ja, spannend. Nicht bestätigen. Nee. Ja, finde ich aber toll, weil da das zeigt sich ja auch so ein bisschen, dass dann in einer besonderen Situation die Menschen da nochmal anders empfänglich vielleicht auch sind dafür, wie wenn sie jetzt die Menschen so auf der Straße dazu fragen würden, sozusagen.
Ja. Und gerade eine onkologische Erkrankung, aber auch viele Erkrankungen sind ein Ausnahmezustand und da passiert dann ganz viel, was nicht geplant ist oder was sie sonst nicht so kennen. Ja.
Und was sie sonst vorher auch vielleicht nicht gemacht hätten, was sie dann sich drauf einlassen. Auf manches müssen sie sich einlassen, wie diese ganzen Behandlungen, die Operationen, die ganzen Therapien, die sie dann über sich ergehen lassen müssen. Und so kommt dann noch was auch noch fremd ist. Was ist denn so das meiste, was kommt, wenn Sie in Kontakt mit den Patientinnen und Patienten sind? Was kommt denn da am meisten so zurück, was Sie sagen, was denen dann geholfen hat?
Also thematisch von dem, was Sie besprochen, sprechen können.
Ja, vielleicht habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt. Mehr. Ich denke, wenn sich dann ein erkrankter Patient auf solche Gespräche mit Ihnen einlässt, gibt es dann Feedback, dass Sie sagen, Mensch, das war jetzt besonders wertvoll oder es hat mich wirklich weitergebracht?
Also häufig wirklich dieses Begleiten, die mitnehmen in verschiedenen emotionalen Situationen, auch dabei zu sein. Manchmal geht es auch wirklich ums Aushalten in dem Sinne, wenn die mit dem Tod konfrontiert sind, dabei zu sein, diese Gedanken zuzulassen, die Trauer zuzulassen und dass jemand dabei ist sozusagen. Ne? Und dann kannst du im nächsten Gespräch, hatte ich neulich einen Patienten, der war dann ganz stabilisiert und sagt, Mensch, jetzt geht es mir ja schon besser. Und letzte Woche, da habe ich ja nur noch schwarz gesehen zum Beispiel und das dann einfach wertschätzt, dass ich da war und dass ich dabei war und den Weg mit ihm gehe, ihn dabei begleite.
Also das Nicht-Alleine-Sein ist dann schon auch ein ganz wichtiger Aspekt in der schweren Zeit.
Und das Vermitteln, häufig vermitteln wir auch zu den somatischen Ärzten, manchmal vermitteln wir mit der Familie und da irgendwie, wenn die Leute schon so viel im Kopf haben, so viele Baustellen haben, wenn da jemand ist, der so ein bisschen sortiert, ein bisschen anleitet, ein bisschen direktiver sagt, das wäre doch eine Idee, als erstes deswegen um das zu kümmern und so weiter, also da so ein bisschen.
Also Sie sprechen dann durchaus auch mit den Familienangehörigen und nicht nur jetzt mit dem Patienten?
Genau, wir bieten das auch den Angehörigen immer mit an. Man spricht entweder zusammen oder sagt, man trifft sich so mal ohne den Patienten, je nach Zustand, je nach Stadium auch von der Erkrankung. Okay. Genau, wir vermitteln auch Kontaktdaten von den psychologischen Beratungsstellen und den Krebsberatungsstellen. Es gibt die psychoonkologische Schwerpunktpraxis hier in Esslingen, wo wir auch Angehörige und Patienten hin vermitteln, die vielleicht langfristig eine Therapie möchten und geben da einfach viele Informationen auch.
Ich stelle mir das ja auch nicht nur für den Patienten, sondern natürlich auch fürs System, Familie dann für eine Ausnahmesituation genauso vor, die dann versuchen müssen, noch da weiter zu funktionieren irgendwie. Und wenn dann noch Kinder mit betroffen sind, dann stelle ich es mir noch mal komplexer vor. Also kleine Kinder wahrscheinlich noch mal schwieriger. Gibt es da dann auch Hilfestellungen?
Ja, es gibt auch die Hospize, Kinderhospiz, wo auch Unterstützung für die Kinder anbieten, also dass man das auch so ein bisschen entzerrt. Das gibt es. Und wir sagen gern, Krebs ist eine Wir-Erkrankung. Also es betrifft nie den Einzelnen, sondern immer alle, die mit dran rumhängen, die mit im Familiensystem sind. Und für alle ist es eine Ausnahmesituation. Alle müssen sich neu orientieren, gucken, wie können wir mit dieser veränderten Situation umgehen und da einen neuen Weg, einen neuen Alltag finden, eine neue Normalität finden.
Und da ist ja besonders wertvoll, dass man dann mit jemand sprechen kann, der schon viele solche Fälle gesehen hat, denke ich, weil für die Person, die Erkrankte und das System ist es hoffentlich sozusagen das erste Mal. Ja, ja. Und dann ist es ja ein großer Halt, dann mit jemandem zu sprechen, der auch vielleicht mal sagen kann, Mensch, kann auch gut gehen.
Genau, ja.
Dass man die Hoffnung nicht verliert.
Genau.
Ist das ein Punkt, das vielleicht noch, wie viel macht denn die Psyche aus? Also sind Menschen, die in so einer schweren Erkrankung dann selber sagen, nee, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin, geht nicht. Oder die, die sagen, so, das ist jetzt Katastrophe, aber ich versuche alles dafür zu tun und kämpfe mit.
Ja, das hat auf jeden Fall einen großen Einfluss. Also es gibt Studien, die sagen, ein Drittel aller Tumorpatienten kriegen eine psychische Folgeerkrankung, häufig eine Depression oder eine Angststörung. Und auch, finde ich auch spannend, ein Viertel der Angehörigen reagieren mit zum Beispiel einer Anpassungsstörung. Und da dann zu gucken, das ist auch so eine Aufgabe von uns, muss man vielleicht medikamentös schon eingreifen beim Patienten, kann man da was verändern, kann man da was unterstützen, dass sie eben sich nicht aufgeben und
wow, das ist ja gar nicht so kleine Zahlen.
Ja.
Wow, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Das ist aber häufig dann auch entlastend zu wissen, okay, ich bin gerade depressiv oder sehr ängstlich und die anderen sind das aber auch. Also ich bin nicht allein, ich bin jetzt nicht verrückt, das ist was Normales. Das machen wir auch ganz oft, dass wir einfach psychoedukativ aufklären, sagen, das ist eine Stück weit normale Reaktion auf diese nicht normale Situation, in der sie sich gerade befinden. Und das löst dann auch immer ganz viel, weil das Gefühl ist, jetzt habe ich Krebs und jetzt bin ich auch genau. Und wenn sie dann merken, nee, das ist alles normal, weil die Situation nicht normal ist und es darf so sein und sie dürfen Ängste haben und sie dürfen sich anders erleben, als sie sich kennen.
Mal weinen vielleicht auch?
Genau, ja.
Ja, okay. Ja, das ist, glaube ich, wirklich dann hilfreich und wichtig, wenn man dann solche Begleitung hat, um sich selber einzusortieren in dem fremden Land.
Ja,
dann.
Das ist auch genau ein Baustein davon, der Orientierung wieder.
Gibt es irgendwas, was Sie jetzt so noch zum Abschluss sagen würden aus Ihrer Erfahrung, was man Patienten, was man Angehörigen so raten könnte, mit auf den Weg geben könnte?
Ja, was mir wichtig ist, was ich auch oft sage, ist, dass ich empfehle, miteinander im Gespräch zu bleiben in der Familie oder ins Gespräch erstmal zu kommen. Also, dass es wichtig ist, auch so eine Normalität irgendwie zu behalten oder neu zu schaffen. Das ist, wie gesagt, für alle eine Ausnahmesituation. Unser Gehirn arbeitet eigentlich gern mit so Vorlagen und guckt in der neuen Situation, gab es das schon mal, habe ich mich so und so verhalten und dann mache ich das wieder. Und bei so einer Diagnosemitteilung gibt es dir keine Vorlage. Deswegen ist das für alle eine Ausnahmesituation. Und da im Gespräch zu bleiben, zu gucken, was brauche ich, zu fragen, was brauchst du, wie kann ich dir helfen und darüber ins Gespräch zu kommen, dass man sich nicht mit Samthandschuhen anfasst, sondern wirklich guckt und offen miteinander spricht.
Also es gibt ja auch viele, die dann Freunde verlieren in solchen Situationen. Also, dass die Menschen, die dann eben nicht mehr so mit können, aus gesundheitlichen Gründen, dann immer mehr vereinsamen, weil sich so der Freundeskreis und alles umfällt. Man ist ja dann auch im Beruf nicht mehr drin, wahrscheinlich in dem Moment. Ist es gut, dass die Freunde dann trotzdem kommen, Kann man da vielleicht noch einen Rat geben, dass man die Menschen dann nicht alleine lässt?
Ja, also so pauschal ist, glaube ich, jeder unterschiedlich. Also einer braucht es, der andere braucht es vielleicht nicht. Aber ich würde immer drüber reden oder anbieten und fragen, sagen, mein Bedürfnis ist es eigentlich, dass ich mich bei dir melde. Und wie brauchst du es? Oder ist es okay für dich, wenn ich immer nachfrage und wenn du mich dann wegschickst, dann ist es auch in Ordnung. Aber darüber also ins Gespräch genau verstehen zu wollen, was möchte der andere? Und über sein Empfinden zu sprechen als Freund, als Angehöriger. Und zu gucken, kann man die zusammenführen.
Also im Gespräch bleiben ist auf jeden Fall wertvoll und diese Offenheit zu haben, um die Menschen eben auch so gut man kann, wenn man nicht Profi ist wie sie, trotzdem zu begleiten.
Ja. Manchmal gibt es Unsicherheiten, darf ich das ansprechen, so und das dann zu benennen. Ich habe Unsicherheiten, ich weiß nicht, wie ich dir begegnen soll, was du brauchst und dann darüber zu sprechen, anstatt daraus aus dem eigenen irgendwie eine Reaktion abzuleiten, eine Handlung abzuleiten.
Und dann sich zurückzuziehen, genau. Wenn man das dann nicht weiß, was man tun soll. An alle da draußen, wir wünschen ganz viel Gesundheit, aber wenn es zu so einem Ereignis kommt, einer plötzlichen schweren Erkrankung, die Psyche nicht aus dem Auge verlieren. Alles, alles Gute. Tschüss, Frau Rapp.
Tschüss, danke.
Das war Deine Gesundheit, der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.